Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgedacht hier in meinem bzw. unserem Podcast, zwar hier bei Fechners Universum, aber hier in der Rubrik Nachgedacht mit Roman Schamow, der mir hier wieder zugeschaltet ist und mir zu einer, weiß ich nicht, ob das eine fröhliche Plauderstunde wird, wir sind hier wieder versammelt. Roman, erstmal vielen schönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Hallöle. Na?
Einen recht schönen guten Tag und ich freue mich auch wieder hier mit dir zu sitzen in unserem Raum, der sich natürlich von Brieselang nach Berlin-Kreuzberg erstreckt. Ah nein, nach Berlin-Neukölln erstreckt.
Kreuzberg, wer wohnt denn heutzutage noch in Kreuzberg? Also ich meine, Neukölln Kreuzberg ist der heiße Shit. Also ich meine, die City hat mal geschrieben vor einiger Zeit, der Schillerkiez, wo wir hier leben, ist das Beverly Hills von Neukölln.
So, du meinst die City, als es die City noch gab, meinst du?
Ist schon lange her, aber damals war es schon das Beverly Hills von Neukölln. Und jetzt kommst du. Du lebst in Brieselang. Ja, ich weiß. Ja. Das ist der Nobelvorort von Berlin, wo alle hinziehen. Aber wir wohnen quasi mittendrin im heißen Pflaster.
Ja, das ist doch herrlich. Wir wohnen dafür richtig draußen, ganz weit draußen am Strom der Gezeiten, in der Nähe von Amazon, vom Amazonas. Weißt du?
Ach so, du meinst dieses brackige Flüsschen da, was bei euch da am Haus vorbei
ist? Nein, ich meine, dass die Warenablagestelle vom Amazonas über das brackige Flüsschen hinweg. Da haben wir ein riesen Warehouse. Das ist also total idyllisch und die Affen schreien, brüllen und wälzen sich.
Oh weia, ich habe vorgestern bin ich mit einem Bolt-Fahrer gefahren, ein junger Mann, und der hat mir erzählt, dass er bei Amazon gearbeitet hat als Auslieferer, also quasi als Kurierfahrer, und er meinte, er sei nur froh, dass er jetzt Taxi fährt, weil das war der Horror. Und da dachte ich so, um Gottes Willen, ey, der Typ ist Anfang 20. Ich hatte wirklich Mitgefühl, wo wir auch schon bei unserem Thema sind. Wir wollen heute ein bisschen mal über Mitgefühl sprechen, eigentlich auch aus aktuellem Anlass. Die Idee war von dir. Schönes Thema, weil ich bin gerade, was das Thema betrifft, überfordert.
Also am Rand.
Ich bin wirklich am Rand. Also ich meine, ne, für die diesen Beitrag hier oder diese Folge später irgendwann mal hören, wir sind, glaube ich, jetzt in Mitte oder Ende der dritten Woche des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Und in der letzten Folge ist interessant, ich habe die gerade nochmal gehört, als wir über unsere Zukünfte gesprochen haben, hattest du erzählt, dass in dir so ein ganz tiefes Gefühl von Angst hochkam. Das ist jetzt 4 Wochen her, als wir, glaube ich, oder 3 Wochen, das muss kurz vor Ausbruch dieser Invasion gewesen sein. Du hast sogar, glaube ich, erzählt, dass du so von Vertreibung geträumt hast und von fliehen müssen und so Flucht. Und ich dachte nur so, krass, hast du eine Ahnung, hast du eine Intuition? Weil ich meine, gut, da gab es eine bedrohliche Situation, aber da hat ja keiner von uns mit gerechnet, ne? Und jetzt, 2,5 Wochen später, sind Millionen von Menschen auf der Flucht hier innerhalb Europas. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, dieses Mitgefühl und diese Anteilnahme. Ich finde das auch einen ganz, ganz spannenden Begriff im Zusammenhang mit Mitgefühl, wie hier in Europa und weltweit eigentlich versucht wird, den Menschen dort in der Ukraine und die dort, denen es gelungen ist, noch zu entkommen, zu helfen. Aber wie geht es dir denn gerade aktuell damit? Bist du irgendwie aktiv geworden? Weil ich bin hier eher, ehrlich gesagt, ich gebe es ehrlich zu, ich krieg nichts hin. Ich bin einfach nur noch geplättet, also ich bin ratlos. Und merke auch so, habe auch ein latent schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, was könnte ich tun, außer auch Geld zur Verfügung zu stellen und zu spenden. Aber dass ich mich jetzt auf irgendwelche Demos stelle oder mich an den Hauptbahnhof dort freiwillig engagiere und ankommenden Flüchtlingen helfe oder so, das überfordert gerade meine Kräfte komplett, weil ich versuche das ehrlich gesagt alles gerade so ein bisschen auszublenden. Ich Ja, ich habe so ein bisschen alle Viere gerade von mir gestreckt, was nicht schön ist, aber ich weiß gerade nicht, was ich außer meinem Gebet gerade tun kann. Wie gehst du denn jetzt gerade in der Situation mit diesem ganzen Thema um? Wie ist dein Mitgefühl, wenn wir dieses Thema heute mal fokussieren wollen?
Also bei mir ist es so, dass ich die, und das war wahrscheinlich auch dieses, ich weiß keine Ahnung, ob man das kollektives Unterbewusstes nennen kann,
Das war
aber das,
krass,
was eben
ja.
so geschwungen hat und was aufgrund meiner Familiengeschichte sehr präsent ist und was eine große Resonanz hat, das ging mir mit dem Syrienkrieg schon so. Da habe ich für mich war das eine grauenvolle Situation erlebt, wo ich einen jungen Syrer getroffen habe, der mir erzählte, dass der eben in Kreuzberg in der Turnhalle untergekommen ist. Und da ist in mir alles hochgekommen an Erinnerungen an dem, was ich so epigenetisch bei mir trage. Ja, also aus meiner Familiengeschichte. Epigenetik ist so ein Wissenschaftsgebiet, was erforscht, dass traumatische Ereignisse im Leben einer Familie auch sozusagen genetisch weitergegeben werden können. Also, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Aber zum Beispiel, also mir ist es aufgefallen, dass ich Bilder und Gefühle in Situationen habe, die nicht aus meinem Leben stammen, wie zum Beispiel mich in jedem Keller umzugucken und zu denken, ja, hier könnte man ganz gut eine Weile überleben, ohne dass man entdeckt wird und. So Sachen, die mir untergekommen sind, wo ich immer dachte, was ist los? Ich verstehe gar nicht, was mit mir los ist. Und dann bin ich eben weitergegangen, habe weitergeforscht. Und als er mir das eben erzählt hat, ist das in mir hochgekommen. Ich dachte, oh Gott, es tut mir so leid. In meiner Familie, habe angefangen mit meiner Familie, ne, und habe das erzählt, was da passiert ist. Und ich hatte so das Gefühl, das hat ihn verstört, weil es ja auch wenig hilfreich, wenn du gerade in so einer traumatischen Situation bist und ein anderer knallt dir sein eigenes Zeug so an den Kopf. Ja, es ist mir also hochnotpeinlich, immer noch. Aber das war meine erste Response, meine erste Reaktion auf so eine Situation. Und jetzt ist es so, die Bilder, die ich sehe, sind unfassbar verstörend. Die Nachrichten, die ich kriege von Freunden, die eben am Hauptbahnhof sind, die anfragen, ob bei uns Leute aus der Ukraine einziehen können, all diese Dinge, die bei mir ankommen, machen eben genau diese zwei unterschiedlichen Türen auf. Die eine der, wie du schon sagst, totalen Überforderung, die andere der Bewunderung für diese Menschen, die da eintreten, die da aktiv arbeiten und die Dinge in die Hand nehmen und wirklich was unternehmen für die Haustiere, die hierher gebracht werden, sammeln. Und also es berührt mich sehr und ich bin wahnsinnig dankbar, dass Menschen das können und genauso. Merke ich eben, wie ich auf mich aufpassen muss, dass ich nicht in irgendein schreckliches Jammertal, kann man sagen, stürze, denn das hilft auch keinem. Und was ich dazu beitragen kann an der Stelle und das auch mache, ist eben zum Beispiel, und darüber bin ich ganz glücklich, meine eigenen Abende zu geben, in denen ich über die Geschichte meiner Familie erzähle. Das habe ich zu meinem Geburtstag am Samstag in Dresden gemacht und habe das jetzt am Dienstag ganz wundervollerweise in Berlin in der Warbe tun dürfen. Da kommen wir dann zusammen als Menschen. Und ich darf ein bisschen was erzählen. Ich darf diese Familiengeschichte teilen mit den anderen. Und wir können ganz kurz mal über Situationen auch lachen und können ganz kurz mal loslassen und ein Zusammensein zelebrieren, was gut tut und was Mut macht und was einen spüren lässt. Hier sind wir jetzt im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, immer wieder mit einer der wichtigsten Sachen, dass du immer wieder hierher kommst, immer wieder hier, da an die Stelle, wo du bist und dann von da aus, wo du gerade wirklich bist, guckst. Was ist der Impuls, der wirklich wahre Impuls, der in dir wach wird, was zu tun? Was kannst du wirklich tun, ohne zu überreagieren oder aus schlechtem Gewissen heraus irgendwie was zu tun, sondern was kannst du wirklich machen? Und Wie kannst du diese Situation aufnehmen in dein System, ohne eben zu kollabieren und ohne dich zu radikalisieren oder durchzudrehen oder Dinge zu unternehmen, die keinem helfen oder, ja, also das sind so meine Gedanken und mein mit mir selber umgehen, mir in dieser Situation, der Situation bewusst bleiben zu können, so.
Ich verstehe. Aber du kannst wenigstens etwas machen. Das heißt, du gehst raus und begibst dich in Kommunikation. Ich stelle bei mir fest, außer dass ich zurzeit eben meine Arbeit mache, wenn ich Termine im Studio habe und dort natürlich auch in eine Kommunikation gehe, jetzt keine tiefgehende Kommunikation, was zum Beispiel die aktuelle Weltsituation betrifft. Aber alles, was darüber hinausgeht, also ich schaffe es gerade wirklich nicht, mich mit Freunden oder Freundinnen zu treffen, zum Beispiel, weil ich habe das Gefühl, ich kann gerade wirklich, ich bin überfordert und ich mag das Thema auch nicht so reinholen, weißt du? Also ich bin ja schon seit Wochen, dass ich zum Beispiel auch die sozialen Medien sehr, sehr auf in homöopathischer Dosis mir nur zuführe, was mir ziemlich gut tut. Und wenn ich dann mal doch mal bei Instagram raufgehe oder bei Facebook noch seltener, dann schalte ich relativ schnell wieder fast, ich gebe es zu, fast angewidert ab, weil ich mich so schäme dafür, dass ich so nicht in die Aktivität gehen kann. Ich kriege dann natürlich von Freunden und Freundinnen mit, was ich wunderbar finde, dass sie sich engagieren, dass sie Sachen sammeln und mit dem Auto dann mit den Spenden, auch mit den Sachspenden dann zu den Sammelstellen fahren, wo die dann verschickt werden, dort, wo es gebraucht wird und so. Und ich merke so, scheiße, ey. Ich kann das gerade gar nicht. Und einerseits bin ich da sehr traurig auch über mich. Und andererseits bin ich auch fast ein bisschen abgestoßen, weil ich habe so das Gefühl, damals, ne, vor ein paar Jahren, als da auch diese Flüchtlingswelle, also auch bis nach Deutschland schwappte, war das auch erst eine riesengroße Hilfsbereitschaft und alle waren irgendwie unglaublich solidarisch und liebevoll und alles. Und das wechselte dann aber innerhalb von kurzer Zeit auch in so einen Widerstand gegen diese Hilfsbereitschaft, ja, und dass man eben man kann nicht das Leid der Welt irgendwie auf die Schultern nehmen und so, ne? Und ich habe gedacht so, okay, bevor ich nicht selber wieder in meiner Mitte bin und in meiner Kraft bin und irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt wieder aus meinem Zentrum heraus handeln, fühlen und überhaupt erstmal da sein. Und wenn es nur als Stabilität ist für mein Gegenüber, ne, weil das kommt ja noch dazu, dass im Austausch mit anderen Menschen, was ich denn eben so mitkriege, wenn ich dann im Außen in die Kommunikation gehe, ist natürlich auch eine große Aufgewühltheit und eine Hysterie, so, ne, und diese Fassungslosigkeit und dieser große Schmerz, der in der Welt hängt gerade, was damit verbunden ist, mit dieser ganzen Situation. Ich habe gerade das Gefühl, okay, ich muss noch tiefer in mir erstmal meine Stabilität finden, dass ich dann eben mitfühlend sein kann, aber eben nicht mitleidend, weil das ist ein großer Unterschied, finde ich, ja, weil das wird oft verwechselt. Also wenn es dir schlecht geht, kann ich natürlich so, oh, und du Armer, das tut mir so leid und dann kommt sowas, ja, mir geht's ja irgendwie auch und da ging es mir so schlecht und so, aber das ist ja nicht Mitgefühl, das ist ja kein Mitgefühl, ne? Genau. Sondern und bevor ich das nicht habe, merke ich gerade so, bleib mal bei dir und halt mal die Klappe und rede nur, wenn du wirklich was zu sagen hast. Deswegen, du hattest heute Morgen dieses Thema vorgeschlagen, ich hatte ein anderes Thema vorgeschlagen, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen gerne. Mhm. Und habe ich gedacht, okay, ich kann mich aber nicht davor, ich kann nicht die ganze Zeit davor weglaufen, mich auch auszutauschen und mich dem zu stellen und auch wirklich gerade zuzugeben, ich bin an einer Grenze und was dieses Thema betrifft, über einer Grenze, weil das trifft eine Urwunde in mir, nämlich das Thema Hoffnung, vor allen Dingen Hoffnung für uns als Menschheit, die mir gerade wirklich wieder sehr, sehr abhanden gegangen ist. Also ich habe mich gestern ertappt, als wir unterwegs waren, wir haben ein paar Besorgungen gemacht und mussten einen neuen Schuhschrank kaufen und so. Und auf dem Rückweg habe ich kam irgendwie so mir über die Lippen und ich erschrak richtig über mich. Ich sagte, boah, bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. Ne, wieder dieser Satz, wo ich dachte so, ey Sven, ja, das kannst du natürlich sagen, aber du bist trotzdem ein Teil dieser Welt, ja, und du kannst dich zwar rausziehen, aber trotzdem bist auch du verantwortlich und wenn auch nur im kleinsten Kreise, da für Frieden und für Stabilität zu sorgen. Und ich merke gerade so, oh, ey, wir Menschen hauen uns einfach wirklich so in den Sand gerade. Ja, ich meine, man kann sagen, okay, da ist gerade jemand an der Spitze eines Riesenlandes, der offensichtlich dem die Corona-Zeit so gar nicht gut getan hat, die Isolation, und der jetzt irgendwie da aus welchen Gründen auch immer, das kann ja alles begründet oder unbegründet sein aus der Sicht von Putin beispielsweise jetzt, was er da macht. Aber ich bin so hoffnungslos gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sorry, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt so hört, aber ich versuche einfach nach wie vor einfach auch ehrlich zu sein. Ne? Ich kann jetzt nicht so tun, als würde ich, dass ich sage, ja, ich bete dafür und alles wird sich ändern und Ursache und Wirkung. Ich schaffe es gerade nicht, wirklich konstruktive Ursachen zu setzen. Ich gebe es zu. Ich bin gerade über eine Grenze hinaus, was diese Energie in der Welt gerade betrifft.
Das ist auch eine große Herausforderung. Und ich glaube, bei dem, was wir auch hier schon so besprochen haben und bei dem, was ich weiß, was in deinem Leben so passiert ist, bedarf es eben einer Kraft und eines Schrittes, der nicht einfach ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein Mann sagt immer, das ist das, was sich eigenartig anhört erstmal. Charity begins at home.
Charity, was heißt Charity?
Also Gutes tun.
Ja. Yeah.
Ne, also so sich kümmern. Wohltätig sein, glaube ich. Wohltätigkeit beginnt zu Hause. Und da, wenn wir über Mitgefühl reden und eben nicht über Mitleid, dann glaube ich, ist das Wichtigste bei dem Thema zu versuchen, an einer Stelle, auch wenn es nur eine kleine ist, Mitgefühl für sich selber aufzubringen. Zum Beispiel Mitgefühl für dich an der Stelle, wo du sagst, ich bin so hilflos, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Da ist in allererster Linie Mitgefühl vonnöten, und zwar für dich, von dir. Und das ist schwer, weil ich glaube, dass du, und ich kenne das von mir auch, immer so einen inneren Drill Sergeant hat, der immer sagt, funktionieren, machen, tun, wie kannst du nur, warum hast du nicht, sag mal. Und da eine Ruhe zu finden und da zu sagen, warte mal, halt mal, stopp kurz.
Ja, ja.
Hier ist gerade ein wirklich kleiner, schrecklich hilfloser Junge, der zu dem Erwachsenen nach oben in die Augen guckt und sagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Und dann sich in die Situation des Erwachsenen zu bringen und zu sagen, das ist nicht so schlimm, komm mal her. Anstatt zu sagen, jetzt ist aber, du musst jetzt aber mal, sondern ist nicht so schlimm. Es gibt immer wieder Situationen, in denen du was nicht wissen wirst. Du bist doch klein. Komm mal her.
Ja.
Und dafür sich da sein zu können. Ja, so. Ja, aber so ist es. Du bist ja dein eigener Vater. Ja. Oh. Oder überhaupt dein eigener Großer, bist du ja jetzt, dem Kleinen, der da schon so lange da ist.
Ja.
Und ich glaube, da Mitgefühl zu haben für das in dir, was sich überfordert fühlt, ist der erste Beginn, um eben nicht woanders hinzugehen und dein es nicht können, für dich da sein können, anderen überzuhelfen. Also so wie du es, und das ist natürlich nicht zu verallgemeinern, weil verallgemeinern schwierig ist. So gehe ich an die Angelegenheit ran, dass ich denke, ich kann da nur was tun, wenn ich auf mich aufpasse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, na klar, wir nehmen jetzt, weil ich das will und weil ich auch ein Gefühl davon habe, dass das wichtig ist, Leute auf, die dann hier wohnen. Wenn ich das sagen würde und dabei mein eigenes Gefühl übergehen würde, dann würde das in ein Desaster laufen, weil ich weiß, ich würde es nicht aushalten. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, separaten Raum zu schaffen für jemanden, der separaten Raum mehr braucht als alles mögliche, als alles andere, um zu sich zu kommen oder um überhaupt wieder zu sich zu finden. Aber auch mir selber nicht gram zu sein, dass ich das gerade nicht leisten kann. Das ist auch wichtig, weil das geht ganz schnell, dass man denkt, scheiße, eigentlich müsstest du jetzt, oh, was hast du dich denn so? Und dann aber zu merken, ja, weil, ja, ich habe Verständnis dafür, mehr Verständnis dafür, für wer ich bin, wer ich wirklich bin, unter dem, wie ich vielleicht gerne sein würde wollen, weil ich würde gerne viel mehr tun und mich viel mehr kümmern. Aber ich weiß, ich muss ganz vorsichtig sein, mich dem Thema zu nähern, einfach weil das so viel Resonanz hat in mir drin. Und ich bin nach wie vor immer wieder nochmal, muss ich sagen, so glücklich darüber, dass wir eben alle so sehr unterschiedlich sind und dass es so viele Menschen gibt, die diese Kraft und diese Erde unter den Füßen haben, dass sie da hingehen und aktiv machen. Und ich glaube, diese Zeit wird auch kommen. Ich habe das in der Krise damals auch die Zeit gefunden, hinzugehen und aktiv was zu tun und Wasserflaschen hinzubringen und so, also dass diese Sachen damals und jetzt, ich brauche die Zeit, das tun zu können. Und solange ich merke, der Impuls ist nicht da, mache ich, was ich machen kann und mache dann eben das, was ich kann. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig für jeden von uns und jede von uns. Für jeden Menschen, dass er sich selber nicht übergeht, ja, für all die Charaktereigenschaften, die so gerne in den Boden getreten werden. Also zerbrechlich zu sein, hilflos zu sein, ist keine Charaktereigenschaft, aber eben schnell hilflos zu sein. Einfach nur wie bist du zusammengebaut? Was ist dein inneres Gerüst? Wo ist es bedroht? Wo ist es stark? Und darum zu wissen, ist eine große Hilfe, glaube ich, in diesen Zeiten, in denen es drunter und drüber geht, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Das stimmt. Und das zu versuchen ist gut, weißt du? Also zu sehen, wie komme ich denn bei mir an? Und das ist ja das Schwierigste. Und natürlich ist was zu tun, auch wie ich jetzt lerne, gerade in der buddhistischen Lehre, ja, also dem du schon so lange folgst, ist es ja auch das, früh wach zu werden und zu denken, wem kann ich heute was Gutes tun? Also für andere da zu sein. Und das ist eine große Freude. Und das ist aber eben nur im Rahmen deiner Möglichkeiten und nicht dich selber zu vernachlässigen und zu versuchen, über die Aktivitäten von draußen was zurückzubekommen, was du dir selber nicht gibst.
Aber das ist genau der Punkt. Weißt du, also ich habe halt einfach jahrelang, jahrzehntelang, ich bin immer sofort in so einen Aktionismus gegangen, weil ich auch diese Situation, wenn ich mich hilflos gefühlt habe, nicht aushalten konnte oder wollte, weil das ist natürlich eine wahnsinnig stressige Situation, also für das gesamte System, ja, für die Seele, für das Herz, für alles, was man ist. Und da einfach zu sagen, okay, Achtung, nicht wieder in die Falle laufen, weil dann laufe ich in die Gefahr, obertourig zu laufen und Energie zu verlieren, womit gar niemandem geholfen ist. Wenn ich einfach in so einen Aktionismus gehe, der nicht wirklich gefüllt ist mit einer wirklich stabilen inneren Kraft. Weißt du? Genau, ja. Ich habe ja immer gedacht, ich verändere die Welt, Weltfrieden ist möglich und von dem habe ich mich ja glücklicherweise komplett verabschiedet und versuche halt einfach immer wieder zu mir zurückzukommen, was ich auch mir viel von dir abgeguckt habe, ne? Also du sagst ja auch erstmal hier und dann in den Atem zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt achte mal auf den Atem und das ist jetzt irgendwie der Moment, der jetzt gerade ist, da ist nichts, da sagt dir keiner, was du tun oder lassen sollst oder musst, sondern guck genau, wo bist du gerade, wo ist dein Energielevel, was kannst du gerade, ja? Und früher bin ich einfach da immer gnadenlos drüber gegangen, weil ich gesagt habe, ja, ich habe ja die Lösung, ja? Also setz einfach gute Ursachen und so, das habe ich auch gemacht, davon habe ich auch immer noch, erlebe ich auch immer noch sehr, sehr gute Wirkungen für mein Leben und auch für das meiner Mitmenschen, aber es war halt nicht gesund. Ja, und da ist, habe ich Mitgefühl einfach komplett missverstanden, nämlich, dass Mitgefühl bedeutet, Leid zu nehmen. Ja, und das ist es gar nicht. Mitfühlen heißt ja erstmal überhaupt die Fähigkeit oder das auszuhalten, mitzufühlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast eine tödliche Diagnose bekommen, du bist ein lieber, guter Freund von mir, der mir nah am Herzen ist, das auszuhalten, dass ich keine Lösung habe, aber trotzdem da zu sein bei dir und für dich eine Stabilität zu geben. Also es ist jetzt ein Beispiel, ja, aber ich finde, das trifft es ganz gut. Aber wenn ich diese innere Stabilität nicht habe, dann hat die gegenüberliegende Person gar nichts davon. Mhm. Ne, weil dann versuchst du ja eigentlich nur dein Lack of Energy, also dein Vakuum, was sich da auftut, weil du nicht mit umgehen kannst, irgendwie sogar im perversesten Sinne noch sozusagen Energie von der Person, die sowieso schon in einer Scheißsituation ist, abzuziehen, ja, auf eine ganz üble Art und Weise. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden, dass mir das wieder passiert. Ne? Und ja, und trotzdem ist da ein riesenschlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, eigentlich könnte ich doch, wenn ich in den Aktionismus gehen würde, viel mehr tun. Dann lese ich irgendwie blöderweise dann doch irgendwie, was weiß ich, in einem Artikel, dass Trump sich einschaltet und Biden irgendwie sozusagen anplärrt, irgendwie bei irgendeiner offiziellen Rede, die er gehalten hat. Er soll doch endlich irgendwie Putin mit einem Nuklearschlag drohen und so, wo ich denke, oh Gott, in zwei Jahren ist dieser Mann wahrscheinlich wieder in Amerika irgendwie an erster Stelle. Und Alter, ich kann nur allen schützenden Kräften des Universums gerade danken, dass der gerade nicht Präsident der USA ist. Ja, also aber das macht es nicht besser, dieses Horrorszenario, dass da offensichtlich sich das da so entwickelt, irgendwie auf der anderen Seite der Erdkugel, dass der unter Umständen wieder an die Macht kommt. Ja, und dann möchte ich nicht wissen, wie die Situation jetzt gerade aussehe.
Es ist tatsächlich so, immer wieder zurückzukommen.
Also du
zum
merkst,
Aushalten.
Ne? Ich halte es nicht, aus gerade.
Ja, zum Aushalten.
Diese ganzen, bei mir, ne, was wäre, wenn, was passiert oder was, ich traue mich gar nicht weiter drüber nachzudenken. Also ich lese irgendwie nur die Überschrift irgendwie, ne, Tschernobyl, irgendwie, was weiß ich, Strom, irgendwie Notversorgung und ich schalte innerlich ab und denke so, okay, ich mache mir Walking Dead an und guck mir Zombies an, das ist das Einzige, was ich gerade aushalte. Also, um ja, nicht damit konfrontiert zu sein.
Wie soll man das nennen? Szenario, ne? Deine Überlebensmöglichkeit, so. Das ist auch, ich finde es völlig verständlich, dass da sofort irgendwie versucht wird, sich einfach zu schützen. So ist es ja. Und Mitgefühl zu haben und das dem anderen den Raum zu geben, da zu sein, wo er ist, was er vielleicht selber kaum aushält, das ist ganz wichtig und auch immer wieder neu zu erfahren. Ich glaube, das ist ein Training. Wir haben gerade eine Freundin von uns hier, eine Nachbarin, deren Mann stirbt gerade. Es war ganz schön, dass sie da war gestern, weil da sitzen, zu hören, was sie tut, wie es ihr geht, was die beide tun, um das auszuhalten oder was sie nicht aushalten oder dem zuzuhören. Und für mich ist das so ein schöner Vorgang, weil wohlwollend zuzuhören, weil ich bewundere sie sehr dafür, für ihre Kraft, für das, was sie tut. Das, was sie selber gar nicht kann, sie kann sich dafür gar nicht bewundern. Sie sieht gar nicht, was sie da tut. Ich kann das aber. Und das ist so wunderbar. Und das ist, da entsteht eben auch so ein tiefer Frieden für eine Minute. Und das heißt aber, dass du eben diesen Kampf, den ich eben aus mir selber auch heraus so kenne, jetzt, wo du gesagt hast, ich habe eine tödliche Diagnose, um Gottes Willen, das kannst du dem Hypochonder doch nicht so sagen, einfach hier am Mikrofon. Bist du irre? Ich gehe diese Woche, also kommende Woche, zur Auswertung meines MRT-Untersuchungsbefundes. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also
entschuldige bitte.
Überhaupt kein Problem. Also, weil das ist ja, damit befasse ich mich gerade zum Beispiel. Also in mir drin, einen Weg zu finden, da zu bleiben und nicht wegzugehen, sondern auch mir sagen zu können, du, was auch immer jetzt da rauskommt, du wirst damit umgehen. Das wirst du tun. Jetzt, ich weiß doch jetzt noch nicht wie. Das ist eben auch das Wichtige. Irgendwas davon weiß ich, dass eben auch sie, die Freundin von uns, ja, doch jetzt gar nicht wissen kann, wie es danach ist, wenn er dann wirklich gegangen ist. Wie wird sie sich denn dann fühlen? Was werden denn die nächsten Schritte sein? Keine Ahnung, das weißt du an diesem Moment nicht. Und das weißt du auch bei der Weltsituation nicht. Du hast keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und das auszuhalten, diese Ungewissheit auch auszuhalten, dieses, wir haben alle keine Ahnung und vor allen Dingen keine Kontrolle über Dinge. Wir können nur kontrollieren, wie wir auf Sachen reagieren. Und Kontrolle heißt in dem Fall auch, wir können nur wahrnehmen, wie wir reagieren. Was macht das denn in mir? Oh, das verkrampft alles. Ich habe mein Solarplexus ist hart wie ein Stein unter meiner Brust. So. Ich will rennen. Ich will wegrennen. Aha, das ist der Impuls. Okay. Aha. Also immer wieder dazu zurückzukommen, wahrzunehmen, wie geht es mir? Was mache ich denn gerade? Was passiert denn gerade? Jetzt gerade. Mhm. Klar, und da ist Atmen total wichtig und gut.
Ja.
Na, also das immer wieder durchatmen und merken, immer wieder da bleiben, nicht weggehen und nicht wegrennen
ja, ja.
in die Vorstellung, was passieren könnte, was sein könnte, so.
Aber bei mir ist dann ein Impuls ist eigentlich so dieses, am liebsten würde ich mich betäuben, in irgendeiner Form sedieren oder sowas. Weißt du, ich meine, ich könnte jetzt irgendwie losgehen und irgendwie mir die Birne zukiffen und sowas. Kenne ich alles, hilft überhaupt nichts, das verschlimmert die ganze Sache nur. Ja, also deswegen ist das keine Option. Aber dieses, ich habe natürlich im Kopf, natürlich aus meiner buddhistischen Geschichte, ja, der Buddha ist eigentlich die Personifizierung des Mitgefühls. Das heißt, es muss ja einen Lebenszustand in uns geben, weil er und auch viele andere, nicht nur Buddhisten, sondern auch andere spirituelle Menschen oder Menschen, die halt einfach in diesen inneren Raum gelangt sind, dieser Stabilität und dieses Mitgefühls, den gibt es ja in jedem von uns, ja. Und ich merke so, boah, da bin ich gerade meilenweit von entfernt. Und ich merke auch, dass ich mir latenten auch einen Stress mache, weil ich sage, wieso komme ich denn da nicht hin? Also eigentlich wäre es doch jetzt gerade gefragt, ja? Und ich merke so irgendwie nach diesen 2 Jahren Corona, wo ich einfach auch versucht habe, so ein bisschen dieses Gefühl oder diesen Zustand aufrechtzuerhalten oder sogar auch meine zaghaften Versuche, andere Menschen in dieser Zeit zu inspirieren und zu ermutigen, dass ich jetzt gerade wirklich merke, okay, jetzt ist einer zu viel. Und eben, ja, und dann versuche ich, das ist jetzt gerade mein Prozess, es auszuhalten, annehmen, was gerade ist, und zwar mich annehmen, wie es ist, und kein schlechtes Gewissen zu haben, so gut es eben geht.
Dass ja, und ich deine nicht genug Reaktion. Mache. Deine Reaktion innen drin zu beobachten, ohne sie zu bewerten, weißt du?
Oh, ich also werde ganz drin, wütend aber auch, weißt du?
Ja, klar. Das ist aber auch normal.
Und zwar werde ich so wütend, auch wenn ich dann so denke, so dieses, ich bin so wütend auf die Medien, ne, die, wenn ich den Fehler mache, zum Beispiel auf so eine, ja, ich muss es echt sagen, so eine halbseitene Seite wie NTV oder so zu gehen, die ja eigentlich eine seriöse Nachrichtenagentur sind, ja. Aber dieses Gieren darum, um Leser, um Klicks und irgendwie noch irgendwie eine Überschrift, die noch krasser ist und die noch schlimmer ist und quasi im Sekundentakt aktualisieren, was in Kiew gerade irgendwie alles übel läuft, was ja richtig ist. Das ist ja die Aufgabe von Journalismus, ja. Aber auf der anderen Seite auch dieses so die Leute so anzuheizen in dieser wunden Situation, in der wir uns alle gerade befinden. Also dieser Aktionismus ist ja toll, weil er wird eine gute Ursache, er wird ein bisschen das mildern, zumindest akut, ja, für den ein oder die andere Person, die die Hilfe findet und bekommt. Aber es ist ja trotzdem, wir werden ja alle gerade auch wund gehalten, ja, irgendwie, es gibt 1000 Brennpunkte, egal, du kannst gar keinen Fernseher mehr anmachen, weil auf jedem Sender Sondersendungen und wieder irgendwelche Bilder von diesem Krieg und so. Und dann kommen so absurde Sachen, wo ich dann irgendwie von jemandem gehört habe, damals, als zum Beispiel Syrien war oder irgendwie, wenn wir vergangene Kriegssituationen uns angucken in den letzten 10, 20, 30 Jahren, wo dann plötzlich so Stimmen kommen, ja, aber für uns war damals die Hilfsbereitschaft nicht so groß. Hat das damit zu tun, dass wir eine dunklere Hautfarbe haben oder so? Wo ich denke so, ey Leute, echt, es reicht langsam, ja? Also lass doch die Leute jetzt gerade akut helfen. Also darum geht es doch jetzt gar nicht um diesen Whataboutism, ja? Das macht mich gerade echt irre. Wir werden so aufgerieben, dadurch, dass wir also so jederzeit Zugang zu allen Informationen haben und die Medienanstalten versuchen sich gerade da in so einem Wettstreit zu überbieten, was die krassere Neuigkeit ist, weißt du? Und ich habe ein Verständnis dafür, dass meine Mitmenschen da gerade natürlich aktuell auf Stand bleiben wollen, aber ich sag mir die ganze Zeit, okay, was hilft mir das jetzt, wenn ich jetzt die aktuellen Überschriften lese und vielleicht auch den einen oder anderen Artikel, weil eigentlich zieht es mich nur runter und hilft mir gar nicht, in meine Kraft zu kommen, die ich aber jetzt bräuchte, um vielleicht in meinem Umfeld Stabilität auszustrahlen, wirklich Mitgefühl auszustrahlen und auch Frieden auszustrahlen, ne? Und deswegen halte ich mich gerade eher zurück, bis ich in diesem Zustand wieder hoffentlich irgendwann wieder ankomme oder wieder eine Ahnung davon bekomme.
Ja, das ist auch gut. Also das ist ja genau das, weil, weißt du, Wut kommt natürlich hoch. Also Wut kommt auch vor allen Dingen bei Hilflosigkeit hoch. Und ich glaube, dann an der Stelle zu bemerken, dass es nichts hilft oder wenig hilft, dieses hochkommende Gefühl zu projizieren auf was immer da ist. Weil du kannst wütend auf die Medien sein, du kannst
Krass,
wütend auf
oder?
deine man kann auf alles wütend sein. Aber
Boah.
zu merken, scheiße, diese Wut ist meine eigene innere Hilflosigkeit,
Genau.
egal was da ist, ja. Und das auszuhalten und eben auch eine, da fällt mir wieder der kleine Junge ein, weißt du, auch zu sagen, okay, pass auf, Box hier in dieser Hand, weißt du, Box hier in meiner Hand, hier, du darfst wütend sein, das ist alles in Ordnung. Ich bin da. Schrei doch. Und das auszuhalten von dir selber, diese Wut. Und es eben nicht, weißt du, also zu projizieren und nicht rauszudonnern, sondern eben wirklich zu sagen, meine Güte, oh Mann, mir geht's so krass, mir geht's so krass. Ah. Und ich glaube, das zu lernen, dass du das von dir selber auch aushältst, ohne es zu unterdrücken, weil es soll ja nicht, sollst ja nicht sagen, bin ich aber nicht, weil ich bin
Naja,
was
gut, aber wenn ich
total.
das so rauslasse ungefiltert, dann hat meine Umgebung da wirklich keine gute Zeit. Also, kleines
Nee,
Beispiel, als
das.
wir gestern diesen Schuhschrank gekauft haben, ja,
Hm.
war ganz schön Nachmittag. Wir waren hier zu Hause, haben diese Päckchen ausgepackt und dann war das so, kannst du dir vorstellen, irgendwie, ne, eine Riesenanleitung, wie dieser scheiß Schuhschrank jetzt zusammengebaut wird, ja. Und an
Hast du es
einer Stelle,
gefilmt, bitte?
nein, hätten wir machen
Schade.
sollen. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, um so einen verpissten Schuhschrank hier zusammenzubauen. Ja, und an einer Stelle war ich dann so wütend, weil es halt einfach auch nicht gut erklärt war, diese Anleitung. Ja, und wir hatten irgendeinen kleinen Fehler gemacht und dann merkte ich so, ne, also mein Mann kennt das dann schon, der ist dann sehr, sehr liebevoll und hält sich auf Distanz und ist dann einfach da und lässt das auch zu. Aber ich bin so wütend geworden, hab dann irgendwann auf diese scheiß Tür drauf gehauen, weil das nicht gepasst hat und dann ist was kaputt gegangen und ich bin
Scheiße, boah.
richtig wütend geworden. Ich hab da
Ja.
rumgebrüllt, Scheiße und so. Und dann merkte ich so, dass ich, ja, und dann war da plötzlich dieser kleine Junge,
Ja.
der sagte, ich weiß einfach nicht weiter. So,
Ja.
weißt du? Und
Ja.
dann ist mein Mann ja jemand, der wirklich eine erleuchtete Seele hat, ne? Und der dann einfach da ist und irgendwie nicht noch irgendwie draufhaut und sagt, oh, hättest du nicht
Ja.
besser aufpassen können oder so, ganz liebevoll und so. Deswegen, oh, Geschenk des Himmels, dass ich so jemand an meiner Seite habe. Aber ich habe gemerkt, so, okay, ja, das ist genau an so einer Alltagssituation zeigt sich gerade, was ich für eine Spannung in mir habe, ne?
Ja,
Und die
genau.
möchte ich jetzt gerade im Außen niemandem zumuten,
Ja,
weil
weil
alle schon
das
wund
ist
genug
auch,
sind.
ja genau, und da gehört es ja auch nicht hin. Klar, es ist schön, wenn man sich mal so irgendwie verausgaben kann irgendwo, aber im Grunde genommen gehört es eben, und das ist nicht so einfach zu praktizieren, aber in dein System zu sagen, das darf da sein, es darf so eine Scheiße. Und man fühlt das natürlich nicht, wenn es nicht getriggert wird. Ja, also deswegen ist jeder Trigger eigentlich toll. Im Grunde genommen kann man sagen, danke, lieber Schuhschrank, dass du es hast mich fühlen lassen, die Scheiße. Na, es ist ja so, dann das wahrzunehmen einfach, weißt du, da dieses getriggert sein wahrzunehmen und sagen, oh, ist das ein, ich habe einen krassen Vulkan. Du bist so
Danke.
heiß wie ein Vulkan.
Und heute
Ne?
verbrenne ich mich daran.
Ja, genau. Und
So,
das
so,
eben,
oh Mann,
und
so,
das,
so.
ja. Aber dass das sein darf, ist ja schwer genug. Aber ich glaube, ein bisschen was, also das zu wissen darum, es hilft, mit sich selber ein bisschen sanfter umzugehen, weißt du? Und da fängt's wirklich an, weil wenn du dann anders guckst, auch auf das, was da in dir selber hochkommt, dann wirst du auch jeden anderen komplett anders angucken, weißt du? Weil du denkst, wenn du, bei mir war das früher immer so und jetzt ist es viel weniger geworden, aber dass ich immer dachte, oh, Hackfressentag wieder, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So, ach, die wieder und der, wenn die alle sehr, ja, ist klar, ne? Natürlich musst du dir die Haare so färben. Wie das aussieht, hast du keinen Spiegel. Und so, ne? Und
nein, so ich bin ich Dinge, nicht. So, ich bin so nicht.
Ich ja, ganz toll. Und das eben ist ja, das ist eben viel weniger geworden, weil ich merke, irgendwann habe ich bemerkt, das war der kleine Unterschied. Mensch, du hast ja schon wieder den Hackfressentag. Dir scheint es mit dir nicht gut zu gehen, kann es sein? Und dann konnte innen drin etwas sagen, ja, das ist nicht gut. Und das hat schon geholfen. Nur das, einfach das zu wissen. Das war so gut. Das hat auch diese Ladung so rausgenommen aus dieser Wut und dieser Abscheu, diesen mich abgrenzen müssen, weil ich eben, weil ich so empfindlich bin und weil ich, und das auch wirklich, ich sage das gerne, empfindlich und nicht empfindsam, weil es geht nicht darum, ich bin so empfindsam und so. Das hat man nämlich öfter mal, also so geht es mir bei Menschen, die immer sagen, weißt du, ich bin so total empathisch, weil ich spüre alles um mich rum. Das stürzt auf mich ein, die Emotionen der anderen. Ich kann mich gar nicht, es ist so Wahnsinn, wie ich das alles spüre. Wo ich dann immer sagen muss, ja, also das hat jeder von uns. Aber es obliegt dir zu entscheiden, ob du es spürst oder nicht. Und die anderen sind daran nicht schuld.
Ja.
Weil sie sind einfach nur, wie sie sind.
Genau.
Also kümmere dich bitte um dich und guck mal, wie kannst du dich denn stärken? Wie kannst du denn selber für dich Grenzen setzen, die gut sind, die sich okay anfühlen, wo man nicht so. Es geht immer um diese Projektion wieder, immer wieder von vorne, weißt du? So, ja. Die ich auch so, das ist auch ermüdend. Also irgendwann an irgendeiner Stelle. Aber dieses, da kann man eben nur mit so einem winzigen kleinen Meißel, der im Vergleich zu dieser Steinhülle, die mich umgibt, ist dieser Meißel klein wie eine Nadel und ich muss immer so ticker, tick, 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 knack, 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 so ganz klein dran rummeißeln, dass ich so ein bisschen so ein Riss vielleicht erzeuge in dem ganzen Gesteinsding, dass das dann so krack, ein bisschen aufgeht und da mehr Licht und mehr Sonne reinkommt in diese Dunkelheit dieser Höhle, in der ich mich so seit Kindheittagen angefangen habe zu verstecken. Und das ist diese Kleinarbeit, immer nur wieder aufmerksam zu sein, zu merken, ah ja, da ist schon wieder Hackfressentag.
Ne? Ja, das ist das, was ich auch gerade übe. Genau. Aber sag mal, wie kommst du eigentlich auf dieses Thema Mitgefühl? War das jetzt aktuell wegen der Weltsituation? Aber du hattest irgendwie auch noch erzählt, dass du gerade ein Buch liest von einer buddhistischen Schriftstellerin.
Nonne.
Von einer Nonne. Das heißt, das beschäftigt dich gerade sowieso, dieses Thema. Ich finde das ja wunderbar. Ermutige mich doch mal.
Ja, also eine Freundin von mir, ne, hat mir ich gucke da auch gerade nochmal nach, damit ich das auch richtig erzähle. Sie hat mich wir haben uns über diese Themen unterhalten, und zwar eine Freundin von mir, die gerade in Australien ganz knapp dem Überschwemmungswahnsinn entkommen ist. Also in ihrer Stadt, wo sie wohnt, sind sehr viele Wohnungen und Häuser so überschwemmt gewesen, dass die jetzt die gerade alles abreißen, weil es unbewohnbar geworden ist und so. Also war wirklich krass, und ihre Wohnung ist okay, aber eben voller Schimmel jetzt, weil es immer noch regnet und weil nicht die Sonne scheint und so weiter, ja, so. Und mit ihr habe ich viel darüber gesprochen, was so in meinem Leben auch gerade vor sich geht und so. Und da hat sie mir jemand empfohlen, und zwar Pema Chödrön. Ist lustig, das sieht lustig aus. Ich gucke gerade auf den Namen, so, also Chödrön.
Chödrön. Scheint tibetisch zu sein, ne?
Genau, das ist eine buddhistische Nonne und eben Schriftstellerin, und die hat, ich habe noch nie von ihr gehört vorher, weil es gibt ja wirklich so viele Dinge,
ja.
Die hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, was da heißt Places That Scares You. Ich glaube, ja, The Places That Scare You. Doch, es gibt es in Deutsch, nur nicht als Hörbuch, sondern als Buch. Geh an die Orte, die du fürchtest. Und da gibt es verschiedene Praktiken, buddhistische Praktiken, die ich eben, wo ich annehme, du kennst die wahrscheinlich auch, aber
Bodhicitta. Ja, das ist immer so, das ist immer so eine Sache. Also, ne, also Buddhismus, es gibt ja so viele verschiedene Richtungen und teilweise auch Übungen, die sich erstmal oberflächlich auch, wenn man sich nicht wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, auch widersprechen. Deswegen, ich kann nicht alles, alles kennen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass du da was reinbringst, wo ich sage irgendwie, okay, erzähl doch mal.
Ja, schön.
Ich mach mich gerne auf für nochmal eine andere Perspektive auf das Thema, ne?
Na, mir fällt was ein, was Sie eben, was ich jetzt als letztes gerade gehört habe, also abgesehen davon, dass ich höre das Hörbuch auf Englisch, das fällt mir auch nicht so leicht, weil da viele Begriffe verwendet werden, die ich so, okay, keine Ahnung, noch nie gehört und dann nachgucken muss beim Fahren, nicht so schön, mache ich dann immer nicht, merke ich mir dann immer, ja, und heute hat sie zum Beispiel eine Praxis empfohlen, auf der Straße zu laufen, und nur mal zu beobachten, ich glaube, da komme ich heute auch so ein bisschen her, das hat man jetzt in der Zeit, in der wir geredet haben, auch oft gehört, glaube ich, von dem, was ich gesagt habe. Und zwar nur zu beobachten, welche Reaktionen Menschen, denen du begegnest, in dir hervorrufen, ohne es zu beurteilen. Also zu sehen, zu sagen, ah, da fühle ich mich angezogen oder fühle mich sofort abgestoßen, das macht mich traurig, das macht mich ratlos. Also nur mal so, sie sagt, wenn du es schaffst, nur einen Häuserblock lang mal, also von einer Seitenstraße zur nächsten Seitenstraße, diese Aufmerksamkeit zu behalten, dann kann das unglaublich informativ sein, also über dich selber. Was drückt deine Knöpfe? Wie reagierst du auf was? Und das ist toll, das fand ich super beeindruckend.
Aber erzähl also mal konkret, wie erlebst du das dann? Hast du das ausprobiert heute? Ich meine, Brieselang, laufen dir da viele Menschen über den Weg? Oder,
ja.
Oder wie ging dir das heute Morgen, als du diese Übung dann ausprobiert hast mit deinen Hunden, als du unterwegs warst?
Na, da ging es mir total gut, weil ich dann niemandem begegne. Aber wenn ich dann wenn ich Leuten begegne, ist es eben so, meine Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Ich sehe die Menschen eher mit so einem gespannten Kinderblick an. Wer ist denn das? Was? Okay, wer ist es? So eher. Also die Frage in mir drin kommt auf, wer läuft denn da? Mhm. Und das ist ganz schön, weil es ganz viel möglich macht an Beobachtung, ganz viel möglich macht an Wahrnehmung. Das geht mir auch nicht nur mit Menschen so, weil du die Hunde gerade erwähnst. Das ist mit meinen Hunden genauso. Wer sind denn meine Hunde? Was weiß ich denn? Und dann gibt es diesen Umschwung, wo ich eben nicht will, dass die da lang laufen und da lang laufen und dass die mal hier und dass die mal da. Und dann gucke ich sie mir so mit meinem Alltagsblick an, sondern irgendwas schaltet in mir um auf, es fühlt sich eine Runde tiefer an, so nach innen. Und ich gucke die an und nehme die in ihrer Gänze wahr. Wie bewegt sich die Nase? Was sieht er denn gerade? Was hört er gerade? Gerade auf dem Feld, ne? Was auf der Wiese? Wo guckt er denn gerade hin? Und es sind ja nun zwei Hunde. Die machen ja, also ich weiß nicht, ob du Hunde schon mal so beobachtet hast, die kommunizieren ja ohne. In absoluter Stille. Du siehst zwei Hunde, die sich auch in größerer Entfernung gegenüberstehen und starr sind. Und da passiert ganz viel. Ganz viel. Und ab irgendein unsichtbares, für mich unsichtbares Zeichen, rennt der eine los oder der andere. Und dann rennen beide aufeinander los und raufen miteinander. Aber der Austausch von Info, dieses Achtsame, das passiert in so einer Stille. Und aus dieser Stille heraus zum Beispiel auch meine Hunde zu beobachten und die völlig neu zu sehen. Aha, wow, die sind richtig fremd. Das ist eine Freude ist es. Da kann ich ganz viel erleben und ganz viel lernen. Und so ist es mit Menschen eben auch. Auch Menschen, die wir kennen. Mit Freunden, wenn dein Urteil wegfällt, wenn deine eigene Geschichte über wenn das wegfällt, und das ist nicht einfach, und du mal Menschen anguckst, mir ging es so mit meiner ersten Freundin, mit der ich lange zusammen war, und nach 13 Jahren hat sie dann in Verzweiflung sich die Haare abgeschnitten und saß irgendwo in meiner anderen Wohnung, die sie auch noch nicht so kannte, saß sie bei mir auf dem Bett und erzählte mir was, und ich guck die an und denke, wer ist denn das? wer ist die? Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Das war ganz schön. Aber ich dachte, ey, stimmt. Ey, die ist nicht nur meine Olle. Na, ist meine Olle, weißt du. Hier, meine Freundin. Ist die überhaupt nicht. Die ist jemand, ich hatte sie noch nie gesehen. So. Und das ist wie ein freudiges Überraschen. Es ist wie ein, wow, was habe ich denn gedacht? Mhm. Was habe ich denn gedacht, wer das ist? Mhm. Wow. Toll. So ein Gefühl erzeugt das, wenn du es schaffst, mit so einem, na mal gucken, ich guck das mir mal an. Ich guck da jetzt nur mal hin. Mal gucken, was da ist. Mal sehen, was das in mir macht.
Ja, das ist dieses das Wunder wahrnehmen in dem Moment, was gerade ist. Das merke ich, dass ich das wirklich verloren habe. Oft im Alltag, ne? Dieses, wo ich mich gerade langsam wieder rantaste, weil ich glaube, da ist wirklich ein Geheimnis drin. Ja, und da geht es eben darum, dieses Achtsamsein, dieses Aufmerksamkeit auf den Moment immer wieder richten, anstatt eben das Gedankenkarussell laufen lassen, weil damit setzt du nur wieder weiter Ursachen, die dich in diesem Karussell gefangen halten. Und wenn du da nicht rauskommst, was ich jetzt gar nicht bewerten will, ne? Also, aber dann bist du immer weiter in diesem Hamsterrad drin, von diesem Urteilen, Beurteilen, Verurteilen oder auch Gutfinden und so. Und das, ja, ich bin gespannt. Also ich bin da gerade in einem spannenden nochmal Transformationsprozess, glaube ich, wo ich gespannt bin, wo das hinführt. Es ist für mich komplettes Neuland. Also wirklich wieder zu diesem Kind zu werden. Das ist interessant, ne? Jesus sagte ja auch immer irgendwie, werdet wie die Kinder. So, ne? Denn sie quasi werden das Himmelreich sehen, beziehungsweise oder sind quasi mit Gott in Verbindung. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut. Mhm. Wo es darum geht, diesen Zustand wieder zu haben, dieses Staunen und sich freudvoll dem Moment hingeben. Weißt du, wenn wir früher gespielt haben, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich erinnere mich immer noch, wir haben immer Cowboy und Indianer gespielt bei uns da auf dem Dorf. Ja, dann gab es irgendwie 5 Leute, die waren die Indianer, dann waren irgendwie 6 Leute, die waren die Cowboys und Cowboyinnen oder Cowgirls und so. Und dann wurde irgendwie da wurden angegriffen und was weiß ich und so, aber alles im Spiel. Und man hat so irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass ich vielleicht abends noch Hausaufgaben machen muss oder was weiß ich noch, zu Hause Stress habe und gerade heute Morgen noch irgendwie ausgeschimpft wurde oder sowas, ne? Und sondern man war so in diesem Ding drin, in dem Genuss des Wunders des Momentes.
Des Momentes. Ich kenne es mit Natur, weil ich bin dann irgendwann, als ich 10 war, nach Buch gezogen und das war überhaupt nicht urbanisiert. Das war wirklich wild, irgendwie Hochhäuser im Dschungel, ne, so. Und dann aber über diese Felder zu rennen und durch dieses Gestrüpp hinten auf dem Feld, da am Kanal lang, da gucken, alles neu, alles, vielleicht ist hier eine Höhle. Können wir uns hier aus dem hochgeschossenen Spargel, den keiner mehr braucht, eine Höhle bauen? Der Baum wäre auch ganz geil. Oh, guck mal, da können wir doch hingehen. Vielleicht können wir uns hier was bauen, wo wir immer wieder hinkommen, eine Höhle. Oder so diese Ideen auch, die so jetzt sind und so gar keine Absicht haben, nicht irgendwie nach ein paar Jahre nach vorne weitergreifen. Ja,
genau.
Ne? Also dieses, ja, das ist wundervoll. Ja,
ich bin wirklich viele Jahre in diesem Ding gewesen, irgendwie, okay, ich muss ja eine Absicht, also ich verfolge eine Absicht, nämlich erstmal für mich, besserer Mensch werden zu wollen oder sein zu wollen, an mir zu arbeiten, die Welt verändern zu wollen, verbessern zu wollen, liebevoll zu meinen Mitmenschen zu sein und sowas, aber immer in dieser Absicht in den Moment zu gehen oder mit einer Absicht in den Moment zu gehen, anstatt den einfach sein zu lassen und auch mich zu spüren, da komme ich gerade wieder hin. Vielleicht ist das Geheimnis des Mitgefühls. Was rät denn diese Nonne noch, Pema Chödrön?
Pema Chödrön, genau.
Also, und was meint sie mit diesen, geh zu den Orten, die dir Angst machen?
Na, dass sie eben zum Beispiel, wie wir das besprochen haben, so habe ich das verstanden, weißt du, aber es geht ja auch noch darum, wie viel verstehe ich jeweils von dem, was ich da höre. Das ist so reichhaltig an Informationen, dass ich das Buch wahrscheinlich noch 5-mal hören werde und immer wieder neue Sachen, die mich total berühren, entdecken werde. Zum Beispiel das führt zu einer, ich wollte in der Praxis gerade, also dieses Tonglen, das kennst du bestimmt, ne, oder? Dieses praktisch den Schmerz von deinen und aber auch von anderen einatmen und beim Ausatmen Frieden senden und Inspiration hinaus senden, so, also praktisch Mitgefühl zu trainieren. Das ist eins der Hauptthemen in diesem Buch, zu sagen, du bist ja nicht der Einzige, der leidet. Du bist ja Teil einer großen, großen Gruppe von uns, von Menschen, die eben alle Verzweiflung kennen, die alle Leid kennen, und sich mit dem zu vereinen und Mitgefühl zu haben mit denen und dann eben auch mit dir. Also der Weg geht irgendwie sehr auch über die anderen. Aber das alles, was ich dazu sagen kann, ist unfassbar unpräzise, weil ich eben gar nicht genug weiß darüber, weil es so viel unterschiedliche Prinzipien sind. Also wen das jetzt interessiert hat, bitte unbedingt mal nachschauen, mal googeln und ein bisschen was lesen. Das ist extrem komplex, das ganze Thema.
Absolut. Absolut. Also wenn ich mich mit den buddhistischen Schriften beschäftige, also ich lese jetzt gerade irgendwie zum siebten oder achten Mal dieses wunderbare Buch von Thich Nhat Hanh, Die Weisheit des Lotus Sutra, was ich ja auf YouTube gerade sozusagen fortlaufend als Online-Lesung zur Verfügung stelle. Das gibt es gar nicht mehr, das Buch. Und es geht mir oft so, dass ich dann nach einem Absatz, ne, ich nehme es mir dann vor und freue mich, wieder ein bisschen, ne, irgendwie, ich bin da jetzt irgendwie in der Mitte des Buches wieder, und nach einem Absatz muss ich es weglegen, weil ich merke so, alter Falter, ey, das haut mich schon wieder so um. Wie kann man so einen Lebenszustand haben und auch noch diese unfassbare Fähigkeit und das Talent, das so in Worte zu fassen, dass es bei mir sofort reinhaut und ich denke so, oh, das muss ich erstmal sacken lassen. Das ist ja wirklich, das kann ich nicht einfach so Kapitel für Kapitel weiterlesen.
Ich muss mir das angucken, Sven, auf YouTube.
Genau, da habe ich bis jetzt 5 oder 6 Folgen veröffentlicht. Also das erste Drittel des Buches habe ich da schon gelesen, weil ich finde halt einfach, es ist wahnsinnig schade. Das ist so ein Kleinod, Die Weisheit des Lotus Sutra, findest du in meinem YouTube-Kanal, in meinem Fechners Universum-Kanal. Okay. Weil der geht mit uns auf die Reise durch das gesamte Lotus Sutra, durch die ganze fast 30 Kapitel und erzählt wirklich im Detail, was da eigentlich alles passiert, was für uns teilweise auch sehr, sehr fremd ist und sehr schräg ist, weil natürlich 2500 Jahre Kulturgeschichte, indische, asiatische Kulturgeschichte, aber eben, der hat diese Fähigkeit gehabt, der ist ja leider verstorben jetzt vor ein paar Monaten, Thich Nhat Hanh, hochbetagt gewesen, aber der hat halt einfach diesen Switch hingekriegt über die ganzen Jahrzehnte, dadurch, dass er sich natürlich auch im Westen viel bewegt hat, das für uns habhaft werden zu lassen. Oft sind ja so diese buddhistischen Schriften, diese Urschriften so, dass wir da wirklich keinen Zugang zu finden, weil es so fremd ist, weil es mit unserer Kultur so gar nichts zu tun hat. Also gerade, ne, ich weiß noch, wie ich mich damals abgekämpft habe, meine buddhistische Richtung mit dem japanischen Kontext von vor 1000, 2000 Jahren in Verbindung zu bringen. Das war, ich hatte keine Ahnung von der Historie Japans und auch nicht Chinas und so, ne, Tiantai und sowas, große buddhistische Weise, die irgendwie das Lotus Sutra quasi reformiert und erneuert haben. Und der hat halt einfach diese Fähigkeit, das dir so nahe zu bringen, dass, also mich flasht es selbst nach dem siebten Mal lesen, und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht 5% erfasst von dem, was er mir da mitteilt. Bis jetzt, ne? Und ich werde es einfach immer weiterlesen. Und deswegen dachte ich, ich muss das einfach für die, die es interessiert, einfach so bescheiden, wie ich das eben kann, dort einlesen in so kleinen Häppchen.
Ja, schön. Ja. Das ist mit vielen Lehrern so, finde ich, dass das ganz, ganz langsam nur zu hören ist. Also mit unterschiedlichsten Menschen. Ja. Eckhart Tolle und so, das sind alles Sachen, das geht nur ganz langsam und in kleinen Stückchen, weil sonst ist es im Kopf und nicht im Körper, so, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das in dein ganzes Bewusstsein hineinlassen zu können, wenn du das willst. So.
Ja, also ja, ich will das auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, ne? Und guck mal, wie das weitergeht jetzt die nächste Zeit. Also guck mal, unsere Stunde ist schon wieder rum. Das ist also wirklich, wirklich geflogen jetzt gerade.
Ja,
aber vielen Dank für diesen Impuls, das Thema heute zu nehmen. Weil ich bin gerade wirklich sehr dankbar für jegliche Möglichkeit, wo ich mich dran gerade aufbauen kann. Ne? Also ich dachte so, Mitgefühl, jetzt kann heute, ich habe so gar kein Mitgefühl, ich weiß gar nicht, was ich darüber reden soll. Und dann dachte ich so, okay, das kam jetzt gerade von Roman, mal gucken, wo das hinführt. Vielen, vielen Dank wieder für dieses schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne, lieber Sven. Und danke fürs Vertrauen und dafür, dass wir das so tun, wie wir das tun. Ich bin sehr dankbar, sehr warm dafür, dass wir uns immer wieder so zusammensetzen und immer wieder diese Orte und Plätze finden, wo zwei Männer im mittleren Alter eine gute Zeit haben miteinander, an der vielleicht andere, wenn sie Lust haben, auch teilhaben können. So, das ist wirklich wunderbar.
Ja, das glaube ich schon. Also jetzt auch erst wieder schönes Feedback bekommen von verschiedensten Seiten. Und wie gesagt, ich war selber vorgestern, als ich unsere letzte Folge nochmal gehört habe, die ja jetzt Freitag erst rauskam, dachte ich, komm, ich höre sie jetzt gerade nochmal. Und ich dachte wirklich so, oh, das hat mich gerade, wir beide haben mich gerade selber ermutigt. Weißt du, so während des Hörens. Und dann dachte ich so, okay, super. Danke, danke dafür. Und danke auch euch allen da draußen an der virtuellen Strippe oder im virtuellen Raum, die ihr zuhört, die ihr durch die Themen mitgeht. Und danke auch nach wie vor für eure Impulse und für eure Feedbacks. Gerne weiterhin auch jetzt gerade zur aktuellen Situation, wenn ihr was anmerken möchtet oder auch zu diesem Thema, was wir heute hatten, immer gerne her damit. Wir freuen uns wirklich sehr, weil das inspiriert uns auch. Meine Steuerberaterin übrigens, falls du das hörst, liebe Grüße an dich, die auch in Brieselang wohnt, schrieb mir neulich so, übrigens, ich hab jetzt mal angefangen, deinen Podcast zu hören und du bereitest wirklich Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat mich so berührt, wo ich dachte so, okay, von solchen Ecken kommt dann einfach ein Feedback, was mich wirklich ermutigt hat zu sagen, okay, es scheint ja doch eine Wirkung zu erzeugen und das ist ja schon eine ganze Menge heutzutage.
Ja, das ist wunderbar. Eben dieses Zusammenkommen und dieses Teilen miteinander und dieser Versuch, sich nah zu sein, dieser Versuch, sich einzulassen und zusammen eben was zu erschaffen. Was ich übrigens, das wollte ich noch kurz erwähnen, mit Meistersinger eben auch und mit Lucy gut geschafft habe. Wir haben 2017 ein Album veröffentlicht, das heißt Frieden, und der Titeltrack hat auch ein Video auf YouTube, also Meistersinger mit M-E-Y, Meistersinger. Mhm. Da haben viele Leute überall auf der Welt das Wort Frieden in ihrer Sprache auf einem Stück Zettel vor sich gehalten. Unter anderem eben meine Familie in Moskau vor dem Kreml. Stehen sie und halten Frieden in die Kamera, während das Lied läuft. Das ist das Video dazu. Und auch Freunde meiner Familie in Kiew. Und überall, das ist sehr berührend, das heute nochmal zu sehen und zu denken, wow, krass, 2017. Es ist ein Thema, was eben nicht ermüdet. Und da hat auch Nina Hagen, die ich immer wieder sehr verehre, auch wenn sie so durchgeknallt ist. Entschuldige, Nina, wenn du das hier hörst.
Aber ich liebe sie trotzdem.
Ich auch. Und sie sagt, Menschen, wehrt euch dagegen, Feinde zu sein. Das stand da irgendwo, wo sie auftaucht. Ich weiß nicht, von wem das ein Zitat war. Oh, wie mich das berührt hat. Wehrt euch dagegen, Feinde zu sein. Absolut. Ich frage mich, wo mir das so nahe kommt, der Krieg. Wie können denn diese Soldaten, wie können das Menschen antun? Wie? So. Und ich finde, klar gibt's jetzt immer gute Erklärungen dafür. Naja, ist doch ganz klar, wenn die haben, egal.
Ja, ja. Geht's in eine intellektuelle Ebene, aber das, darum geht es nicht.
Egal. Wie kann das sein? Fragt euch das und uns und alle um euch herum. Nein, es kann nicht sein. Es kann nicht sein.
Das ist ein schöner Titel für uns, für diese Folge. Wehrt euch dagegen, Feinde zu sein.
Das ist so gut.
Ihr Lieben, wir beenden das für heute.
Ja.
Und sind bald wieder hier online mit einem neuen Thema. Hoffentlich in einer Zeit, wo vielleicht ein bisschen Entspannung in der Welt schon wieder ist. Und ja, kommt gut durch diese Zeit, passt gut auf euch auf, seid friedlich mit euch, seid friedlich mit euren Mitmenschen und wehrt euch dagegen, Feinde zu sein.
Absolut. Habt euch lieb. Ja, so lieb wie eben geht. Und vor allen Dingen euch selber.
Ich hab dich auch lieb. Tschüss, Roman. Auch.
Gute Nacht, John Boy.
Tschüss, gute Nacht, Mary Ann.
Tschüss, Ben.
Ciao, ihr Lieben.
Tschüss.